Bei Familie Schaf klingelt es an der Tür. Draußen steht die Polizei mit einem kleinen Lamm. Sagt der Polizist zu Mama Schaf, eines ihrer Kinder ist ausgebüxt. Wir haben es im Park gefunden. Haben Sie nicht gemerkt, dass es fehlt? Antwortet Mama Schaf, wir versuchen jedes Mal alle durchzuzählen, aber wir schlafen dabei immer ein. Im Allgemeinen werden Schafe als ziemlich dumm dargestellt, ihr kennt das. Du kannst mal ein Bild hinmachen. Bei Licht besehen ist auch der Leithammel nur ein Schaf, gemeint ist wahrscheinlich ein dummes Schaf, auch der Pastor oder der Gemeindeleiter oder so. Schafe werden im Allgemeinen als dumm dargestellt. Ich weiß nicht, wo das herkommt, woher sie ihren schlechten Ruf haben. Eigentlich sind Schafe schlau. Sie können Gesichter wiedererkennen. Man hat mal ein Experiment gemacht, hat einem Schaf immer wieder das Bild von Barack Obama gezeigt, wochenlang, immer wieder. Und dann hat man es weggelassen eine ganze Zeit. Und dann hat man 4 oder 5 Bilder genommen, so ähnlich alle, und einer war Barack Obama und das Schaf hat genau das Bild erkannt. Also Schafe können sich was merken. Sie können Gesichter wiedererkennen. Sie können sogar Heilpflanzen suchen, wenn sie krank sind. Hat man gefunden. Und sich merken, welche Pflanzen wann helfen. Sie können also Erfahrung machen und sich merken und aus Fehlern lernen. Sie können Entscheidungen treffen. Schafe sind empfindsam. Sie haben eine enge Mutter-Kind-Beziehung und entwickeln sogar Freundschaften. Also wenn zwei Schafe gut miteinander können und man bindet das eine an, dann verzichtet das andere auf bessere Weide. Ist eigentlich stark, dass Schafe so sind. In der Bibel werden Schafe öfter zum Vergleich herangezogen, und zwar ganz im positiven Sinn. Im heutigen Text geht es um ein Lamm und wenn man so will, auch um einige Schafe, die Nachfolger von Jesus. Wir hören auf den Predigttext Johannes, Evangelium, Kapitel 1, Vers 35 bis 42. Die Berufung der ersten Jünger. Am Tag darauf stand Johannes wieder dort, Johannes der Täufer, und 2 seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte, seht das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um, als er sah, dass sie ihm folgten, und sagte zu ihnen, was sucht ihr? Sie sagten zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Er sagte zu ihnen, kommt und seht. Da kamen sie mit und sahen, wo er wohnte und blieben jeden Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde, das ist so nachmittags um 4. Andreas, der Bruder von Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte, du bist Simon, Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, das bedeutet Petrus oder Fels. Ich liebe diese Geschichten von Jesus und den Jüngern. Sie sind eigentlich ganz einfach und zugleich auch tiefgründig. Mit wenigen Worten wird viel erzählt und man kann viel zwischen den Zeilen lesen. Es sind intensive Erfahrungen, die Weichen für ihr ganzes Leben gestellt haben, für das Leben dieser beiden Jünger und später auch von Petrus. Nach der Begegnung mit Jesus geht nichts so weiter wie bisher. Ihr Leben bekommt eine neue Richtung, einen neuen Inhalt, ein neues Ziel. Jesus macht ihr Leben neu, so wie bei dieser Frau, von der wir am Anfang gehört haben. Gern wäre ich bei so einer Begegnung dabei mit Jesus. Gern hätte ich seine Worte für mich gehört, Fragen gestellt. Gern hätte ich gewusst, was das mit mir und mit meinem Leben macht. Und dann mache ich mir klar, Jesus ist von Zeit und Raum nicht abhängig. Jesus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er kann wirken, wann und wo und wie er will, unbegrenzt. Deshalb müssen wir uns nicht nach der Zeit damals zurücksehen. Wir können Jesus heute genauso intensiv erfahren wie Andreas und der andere Jünger. Und tatsächlich, wenn wir zurückblicken in unser Leben, ist es ja so, viele Menschen haben Jesus intensiv erfahren, lebensverändernde Begegnungen gehabt. Mancher kann davon erzählen, von euch. Die Kunst ist, erwartungsvoll zu bleiben oder immer wieder zu sein. Erwartungsvoll Jesus begegnen. Das ist unser Thema heute, Jesus begegnen. Mehrere Personen kommen hier vor und wir wollen uns diese Personen genauer anschauen. Als erstes Johannes der Täufer. Am Tag darauf stand Johannes wieder dort und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn, nämlich auf Jesus, und sagte: Seht das Lamm Gottes. Zunächst müssen wir erstmal wissen, was am Tag zuvor war. Johannes sah Jesus auf sich zukommen, heißt es davor. Er bezeugte: Ich sah, dass der Geist Gottes vom Himmel herabkam wie eine Taube und auf ihm blieb. Also er sieht Jesus und erkennt Jesus, er sieht die Taube kommen und weiß, es ist Gottes Geist. Hier im Johannesevangelium wird gar nicht berichtet, dass Johannes Jesus dann getauft hat, das wissen wir aus den anderen Berichten, aber er sagt dann noch, er hat gesehen, oder über ihn wird gesagt, er hat gesehen und bezeugt, dieser ist der Sohn Gottes. Also Johannes erkennt, Jesus ist der Sohn Gottes. Nun also der Tag danach, Jesus geht wieder vorüber, Johannes und zwei seiner Jünger stehen da, sicher wieder am Jordanufer. Vermutlich sind wieder Menschen da, die zu Johannes gekommen sind. Johannes geht seiner ganz normalen Beschäftigung nach. Mitten im Alltag kommt Jesus. Mitten in unserem Alltag kommt Jesus. Zumindest kann er kommen, wenn wir es wahrnehmen, wenn wir offen sind. Jesus kann mitten in unserem Alltag da sein und uns begegnen, uns berühren. Die Frage ist, ob wir es überhaupt wahrnehmen, ob wir offen sind. Und was hat Johannes gesehen? Er sagt, seht genau hin, das Lamm Gottes. Die einen sehen einen gestandenen Mann, die Jünger, einer um die 30, einer mit Charisma, mit Ausstrahlungskraft, mit Anziehungskraft, einer, dem die Leute nachlaufen, eine beeindruckende Persönlichkeit. Und Johannes sieht ein schwaches Lamm. Wie unterschiedlich die Wahrnehmung doch ist. Also die einen sehen Kraft und Stärke und der andere ein schwaches Schaf. Gottes Retter ist kein Stier oder Löwe. Er ist ein kleines Schaf, ein Lamm, ein Tier, das angreifbar ist, Lamm, fromm würden wir sagen, das nichts Böses will und Böses tut. So ist Jesus. Wen sehen wir eigentlich, wenn wir auf Jesus blicken? Wir singen ja manchmal, Jesus, wir sehen auf dich. Sehen wir den beeindruckenden Superhelden, den Überflieger oder das Opferlamm? Am Tag zuvor hatte Johannes deutlicher gesagt, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt. Das hat er gesehen. Jesus ist der, der die Sünden der Welt wegtragen wird. Es ist ein Bild, das im Alten Testament schon verwendet wurde und das Johannes sicher im Hintergrund hatte. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, und ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld liegt auf ihm und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegträgt. Wenn wir nachher Abendmahl feiern, das ist ein wichtiger Aspekt, genau das, dass er unsere Sünden wegträgt, immer und immer wieder. Er nimmt unsere Schuld auf sich und wir sollen heil werden, wir sollen frei sein, wir dürfen neu anfangen. Darin liegt eine wunderbare Chance für uns, für jeden von uns. Ich darf kommen zu Jesus, so wie ich bin. Und ich muss nicht bleiben, wie ich bin. Meine Schuld kann vergeben werden. Ich muss nicht an der Vergangenheit kleben, sondern kann neu anfangen. Ich darf hoffen, dass etwas neu wird, anders, besser. Jesus nimmt die Last ab und gibt mir neues Leben. Zweitens, Andreas und der andere Jünger. Die beiden hörten, was Johannes sagte und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um, als er sah, dass sie ihm folgten, sagte er zu ihnen, was sucht ihr? Man könnte auch übersetzen, was wollt ihr? Es klingt so ein bisschen abweisend. Kann Jesus nicht etwas freundlicher sein? Erst im Nachdenken merken wir vielleicht, dass die Worte passen. Was wollt ihr? Was willst du? Was ist dein Wunsch? Was ist deine Sehnsucht? Jesus achtet die Persönlichkeit. Er stülpt nicht einfach irgendetwas über. Er ist eben nicht wie der Rattenfänger von Hameln, der die Kinder verzaubert und verführt und mit ihnen für immer verschwindet. Jesus fragt, was wir wollen, was unser tiefstes Wünschen und Sehnen ist. Und in dieser Sehnsucht liegt eine große Kraft. Gott selbst hat diese Kraft, diese Sehnsucht nach Leben in uns hineingelegt, in jeden von uns. Und Jesus fragt, was willst du mit deinem Leben? Was willst du mit deiner Lebenszeit, mit deiner Lebenskraft, mit deinen Möglichkeiten machen? Einfach nur glücklich und zufrieden sein? Okay, das darfst du. Aber vielleicht gibt es noch mehr, ein tiefergehendes Verlangen, lieben, geliebt werden, angenommen sein, Heilung erfahren, heil werden, erfüllt sein, gebraucht werden. All das kann man bei Jesus finden. Jesus lädt ein, dass unser Leben heil wird und erfüllt wird. Was wollt ihr? Fragt Jesus die beiden. Und sie sagen etwas zaghaft, Lehrer, wo wohnst du? Eine komische Antwort, finde ich. Aber scheinbar war es so, dass sie noch gar nicht so richtig wussten, was sie wollten. Und wir wissen es ja vielleicht manchmal auch nicht, was wir wollen. Wo wohnst du? Sie könnten auch fragen, wie lebst du? Was ist dir wichtig? Wie gestaltest du dein Leben, Jesus? Wie gehst du mit Menschen um? Im tiefsten Innersten spüren sie vielleicht, von Jesus können wir Leben lernen. Und auf die Frage der beiden, wo wohnst du, antwortet Jesus, kommt und seht. kommt einfach mal mit und schaut euch an. Schaut mir auf die Finger. Schaut mir über die Schulter. Jesus lädt ein, mitzukommen und mitzugehen, dabei zu sein, eine Zeit lang. Genau das ist es, was wir heute Jüngerschaft nennen oder Nachfolge. Jemandem, der schon mehr Erfahrung hat, über die Schulter schauen, auf die Finger schauen. Zu sehen, wie lebt der sein Christsein. Sich von Jesus einladen, zu ihm kommen, einladen lassen, zu ihm kommen, ihm zusehen, mit ihm leben, dadurch lernen, wie man lebt. An anderer Stelle hat Jesus gesagt, kommt alle zu mir, die ihr euch mit dem Leben plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch, das heißt meine Lehre, auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch, meine Lehre, drückt nicht und meine Last ist leicht. Also von Jesus kann man lernen, unbelastet zu leben. Unbelastet von den Fehlern der Vergangenheit, unbelastet von falschen Vorschriften, wie man eigentlich fromm sein müsste, wie die Pharisäer es den Leuten aufdrücken wollten. Das raubt die Freude. Jesus will, dass wir froh sind und unbelastet. Was können wir von Jesus noch lernen? Zum Beispiel, wie er gebetet hat, sich zurückgezogen, still war, auf Gott gehört hat, mit Gott geredet hat wie ein Kind. Und Gott hat ihm gesagt, was zu tun war. Bevor er die Jünger berufen hat, das steht in den anderen Evangelien, hat er sich zurückgezogen eine Zeit lang und dann wusste er, wen er auswählen sollte, wer diese 12 sein sollten. Also man kann von Jesus beten lernen oder wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er sich Zeit nahm oder sich manchmal auch abgrenzte, wenn es zu viel wurde. Oder wie er Menschen widerstanden hat, wenn Widerstand notwendig war. Jesus war ganz und gar vor Gott da und ganz und gar vor Menschen da. Jemand anders hat es mal so gesagt, wer vor Gott kniet, kann vor Menschen aufrecht stehen. Das hängt zusammen. Wenn wir eine intensive Beziehung zu Gott haben, dann haben wir auch gegenüber den Menschen was zu sagen. Da kamen die beiden mit, so heißt es, und sahen, wo er wohnte und blieben an diesem Tag bei ihm. Es war nachmittags um 4. So genau wussten die beiden es, auch nach Jahrzehnten noch. Der zweite Jünger war wahrscheinlich Johannes, der das Evangelium geschrieben hat. Hier kommen mehrere Johannes vor, muss man immer ein bisschen unterscheiden. Aber das war wahrscheinlich der Jünger Johannes, der als letzter das Evangelium geschrieben hat, da war er vielleicht schon 90 Jahre alt und er wusste noch genau den Zeitpunkt, wann Jesus ihn gerufen hat. So intensiv war diese Begegnung. Und das kann Jesus heute tun, dass er so anspricht, dass Menschen sagen, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt will ich Jesus nachfolgen. Zum Schluss kommt Simon Petrus. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes hörten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt Christus. Petrus wusste sofort, was diese Worte zu bedeuten hatten und wer dieser Messias war. Uns muss es erklärt werden. Das hebräische Wort Mashiach wird im Griechischen mit Messias wiedergegeben, im Lateinischen mit Christus, im Deutschen Gesalbter. Priester, Propheten, Könige wurden mit Öl gesalbt, als sie in ihr Amt eingesetzt wurden. Im Judentum gab es damals die große Erwartung, dass der Messias bald kommt, der von Gott erwählte Retter, der erwartete König der Endzeit, der das Heil bringt für das Volk Israel und für alle Völker der Erde. Diese Erwartung war ganz groß. Und jetzt kommt der Andreas und sagt, wir haben den Messias gefunden. Er ist da. Andreas kann nicht mehr für sich behalten, was er gesehen und gehört hat. Und nachdem er also den Messias gefunden hat, soll auch sein Bruder ihn finden und kennenlernen und zu ihm gehören. Und so sagt er weiter, wir haben den Messias gefunden, den Retter, den Gott schon lange versprochen hat. Er ist anders, als wir erwartet haben, schwach wie ein Lamm, doch es trägt die Last und Sünde der Welt weg. Er ist der Herr über alle Menschen, aber ganz menschlich. Er fragt, was willst du, was wünschst du? Oder komm und sieh. Er lädt ein, bei ihm zu sein und von ihm zu lernen. Andreas führt Simon zu Jesus und Jesus blickt ihn an und sagt, du bist Simon, Sohn des Johannes, nochmal ein anderer Johannes. Du sollst Kephas heißen, das bedeutet Petrus oder Fels. Jesus will damit sagen, ich kenne dich mit Namen. Er kennt jeden von uns mit Namen. Ich weiß, wer du bist. Ich kenne deine Familie, deine Herkunft, deine Schwierigkeiten, deine Möglichkeiten, deine Stärken und Schwächen. Ich weiß, wer du bist. Und ich habe eine Zukunft für dich, die haargenau auf dich passt, auf niemand sonst, auf dich. Du bist Simon, Sohn des Johannes, du sollst Petrus, Fels, heißen. Später, als Petrus erkennt, wer Jesus ist, wiedererkennt und es auch bekennt, sagt er, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Auf dieser Erkenntnis, auf dieses Bekenntnis will ich meine Kirche in der Welt bauen. Und du sollst Leiter dieser Kirche sein, wird damit auch gesagt. Simon Petrus soll jemand werden, auf den man bauen kann, auf seine Geschichte. Das war ein langer und schwerer Weg mit vielen Irrungen und Wirrungen und Scheitern. Wer die Geschichte von Petrus kennt, weiß das. Das Vorlaute und das Scheitern und dass Jesus ihn wiederberuft nach der Auferstehung. Du sollst die weltweite Kirche führen. Nicht jeder von uns oder niemand von uns ist für so eine herausragende Aufgabe berufen. Aber Jesus kennt jeden Einzelnen mit Namen und für jeden hat er eine Zukunft. Für jeden ist er das Lamm Gottes und der Retter, der von Sünden befreit. Jeden Einzelnen ruft er, komm und sieh und auch lerne von mir. Für jeden von uns hat Gott eine Lebensperspektive und für jeden von uns hat er Aufgaben, die passen. Und wenn Jesus dir begegnet, dann folge ihm nach. Amen.